Wir tun das ja in der Regel nicht tatsächlich zum Glück, aber weil sie in unseren Augen irgendwie etwas falsch machen, weil sie das Falsche getan haben oder noch tun. Und wir wollen heute Morgen tatsächlich diesen Gedanken noch ein bisschen vertiefen anhand der Bildrede von Jesus über Splitter und Balken. Ich werde den Predigttext gleich vorlesen, aber als ich so drüber nachdachte, der ist wahrscheinlich ja auch sehr bekannt, fiel mir eine Situation ein, die schon viele Jahre zurückliegt. Eine meiner Töchter musste zum Augenarzt. Sie musste seit einigen Monaten schon eigentlich eine Brille tragen und nun sollte kontrolliert werden, ob sich das Ganze jetzt gebessert hätte. Leider trug sie die Brille so gut wie nie, was natürlich auch ein bisschen an mir lag. Als Mutter hätte ich ja dafür sorgen müssen, dass sie das tut. Die Augenärztin jedenfalls erkannte sofort das Problem. Sie erklärte meiner Tochter, dass sich gar nichts geändert hätte. Und zwar deshalb, weil sie wohl ihre Brille nicht getragen hätte. Zwei Erwachsene redeten dem kleinen Mädchen mit strenger Miene ins Gewissen. Sie schaute uns ebenfalls sehr ernst an, zögerte ein bisschen und sagte dann: Aber mein Freund hat gesagt, wenn ich die Brille nochmal anziehe, dann ist er nicht mehr mein Freund. Die Ärztin und ich sahen uns fassungslos an. Sollten wir jetzt lachen oder weinen? Ich erklärte meiner Tochter, dass ihr Freund das sicher nicht so gemeint hätte und dass eine Freundschaft doch nicht davon abhängen könnte, ob man eine Brille trägt oder nicht. Und beim Rausgehen meinte die Ärztin noch zu mir, dass man in dem Alter schon so unter Druck steht. Vielleicht kennt ihr diesen Druck. Ich kenne ihn sehr gut. Unser ganzes Leben lang werden wir gemessen und beurteilt. Wenn du ein Baby bist, wirst du mit anderen Babys verglichen, wie schnell du krabbeln kannst, laufen oder sprechen. In der Schule wirst du nach deinen Leistungen und auch nach deinem Verhalten gemessen und beurteilt. Als Teenie wirst du daran gemessen, wie beliebt du bist und zu welcher Gruppe du gehörst. Und auch als Erwachsene werden wir gemessen an unserem Aussehen, an unserem Erfolg, unserer Leistung, unserem Besitz und auch an unserem ganz normalen Verhalten. Deshalb verspüren wir so oft diesen Druck, etwas darstellen zu wollen oder zu müssen, was wir womöglich gar nicht sind. Jeder Mensch will geliebt werden. Und jeder von uns trägt, meistens ist das unbewusst, aber so ein bisschen die Sorge in sich, dass der andere mich vielleicht dann doch gar nicht mehr so toll findet, wenn er weiß, wie ich wirklich bin. Und mal ehrlich, sieht das unter uns Frommen, also in der frommen Welt, sieht es da so anders aus? Wie oft machen wir uns auch hier davon abhängig, was andere über uns sagen oder denken? Wir wissen ja ganz genau, wie ein Christ aussehen und wie er leben sollte. Und deshalb lassen wir quasi unsere Brillen zu Hause und tun so, als ob wir ganz wunderbar auch ohne Hilfe sehen könnten. Wir versuchen, und das leider gerade auch in der Gemeinde, mit aller Kraft irgendwie gut dazustehen. Wer von uns will denn schon gerne zugeben, dass er Ehe- oder Familienprobleme hat? Wer outet sich schon gerne als geizig oder rechthaberisch oder faul oder als jemand, der mit dem ganz stinknormalen Alltag nicht zurechtkommt? Das Urteil der anderen führt dazu, dass ich meine eigenen Schwächen nicht offen zugeben kann. Und das wiederum führt dazu, dass ich die Schwächen der anderen ebenfalls nicht ertragen kann, sondern meinerseits anfange, den anderen zu kritisieren und zu beurteilen. Wenn wir nur laut genug auf die Fehler des anderen hinweisen, dann merkt vielleicht niemand, dass wir auch mit der ein oder anderen Schwäche zu kämpfen haben. Und so entsteht ein Kreislauf, der echte Gemeinschaft gar nicht zulässt oder sie sogar zerstört. Wir wollen heute Morgen diesen Text miteinander betrachten, indem es um das gegenseitige Richten, Beurteilen und Kritisieren geht. Und ich lese dazu aus Matthäus 7 die Verse 1 bis 5. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und siehe, ein Balken ist in deinem eigenen Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Diese Verse, die Worte, die Jesus hier spricht, stammen aus der Bergpredigt. Und die heißt vermutlich deshalb so, weil Jesus sie von einem Hang heruntergehalten hat. Man geht im Allgemeinen davon aus, dass diese Rede in erster Linie für die Jünger Jesu gedacht war. Allerdings ist in Matthäus 5, also zu Beginn der Bergpredigt, die Rede davon, dass eine große Menschenmenge zusammenkam. Offensichtlich hörten also auch noch mehr Leute zu. In seiner Rede in der Bergpredigt macht Jesus immer wieder einen Unterschied zwischen den Menschen, die zu ihm gehören, die also an ihn glauben, und denen, die nicht an ihn glauben. Er vergleicht diese beiden Gruppen in der Bergpredigt ständig miteinander, indem er sagt, seid nicht wie diese. Seine Jünger sollten sich von den Nicht-Religiösen, also von den Heiden, ebenso unterscheiden wie von den religiösen Menschen, also den Schriftgelehrten und den Pharisäern. Jesus erklärt seinen Jüngern in der Bergpredigt, wie sie ihrem Leben als Nachfolger Jesu Ausdruck verleihen können oder sollten. Man könnte die Bergpredigt also als eine Lehre beschreiben, wie wir das nach außen wirken lassen können, was in uns bereits geschehen ist. Jesus war diese Predigt offensichtlich sehr wichtig. Denn bevor er sie hielt, das steht in Matthäus 5, Vers 1, er setzte sich. Ich habe nachgelesen, dass wenn ein Rabbi sich beim Unterrichten hinsetzte, dann war das ein Zeichen dafür, dass er etwas von ganz großer Bedeutung und Wichtigkeit sagen wollte. In unserem Kulturkreis steht man dann eher auf, wenn man irgendetwas Wichtiges sagen möchte. Da war das so, dass man sich setzte. Und dann heißt es in diesem Anfangsbericht, er begann zu reden, beziehungsweise er lehrte sie. Ein Ausdruck, den wir einfach so überlesen, aber dieser Vorgang besitzt wohl auch im griechischen Original eine sehr viel umfassendere Bedeutung und drückt eigentlich so etwas wie eine feierliche Haltung und eine feierliche Handlung aus. Eine moderne Entsprechung dafür wäre vielleicht, er schloss sein Herz auf. Und das, finde ich, ist was ganz Wichtiges, denn die Lehre der Bergpredigt und damit eben auch den Text, den wir uns heute angucken wollen, war Jesus offensichtlich ein Herzensanliegen, ein regelrechtes Herzensanliegen. In unserem Abschnitt geht Jesus also auf das gegenseitige Beurteilen ein. Wir können ganz sicher davon ausgehen, dass es ihm nicht darum geht, dass Unrecht nicht beim Namen genannt werden sollte. Denn das hat er bei vielen Gelegenheiten selbst auch getan. Und ich denke auch ganz sicher nicht, dass Jesus etwas gegen Richter hat, die dazu ausgebildet sind, Sachverhalte zu beurteilen und entsprechend der Gesetzeslage dann auch Recht zu sprechen. Nein, ich glaube, Jesus geht es hier vielmehr um das Urteilen von Menschen über Menschen, im zwischenmenschlichen Bereich, mitten im Alltag. Auch hier sollen wir uns als Nachfolger Jesu von anderen Menschen unterscheiden. Jesus sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Diese Verknüpfung von unserem Verhalten mit dem Verhalten Gottes finden wir öfter in den Reden Jesu. Das haben wir in der Predigtreihe von Christian über die Gleichnisse auch hin und wieder gehört. Jesus weist durch diese Aussage darauf hin, dass Gott selber das endgültige Urteil über unser Leben sprechen wird. Gott hat sich das Urteil über jedes Menschenleben selbst vorbehalten. Und er wird den Maßstab, den wir an andere anlegen, auf uns anlegen. Wenn wir damit rechnen, dann macht das unser Urteilen über andere zumindest fragwürdig. wenn nicht gar hinfällig. Wenn wir damit rechnen, dann macht uns das beim Kritisieren sehr kleinlaut. Mal ehrlich, was ist denn oft der Grund dafür, den anderen zu beurteilen oder zu kritisieren? Der andere wird durch unsere Bewertung klein und wir werden dadurch ein Stückchen größer. Jesus sagt, bei euch, die ihr mir nachfolgen wollt, soll es anders sein. Mit der Bildrede von Splitter und Balken, die jetzt dann im Anschluss folgt, zeigt er, dass alle Kritik mit der Selbstkritik beginnen muss. Jeder von uns hat Schwächen. So wie unser Körper nicht immer optimal funktioniert und wir deshalb vielleicht eine Brille oder ein Hörgerät oder eine künstliche Hüfte brauchen, so hat auch unser Charakter Mängel und Schwächen. Die können wir in der Regel nicht mit irgendwelchen Gegenständen beheben oder ausgleichen und deshalb verbergen wir sie in der Regel lieber. Wenn wir unsere eigenen Schwächen und Mängel in den Blick nehmen würden, um daran zu arbeiten, dann hätten wir eigentlich genug zu tun. Und wenn wir zu unseren eigenen Fehlern und Schwächen stehen würden, wenn wir sie zugeben würden, dann hätte möglicherweise auch der andere die Freiheit, seine Fehler und Schwächen zu erkennen. Wer aber auf die Fehler der anderen zeigt, ohne seine eigenen Schwächen zuzugeben und daran zu arbeiten, der ist laut Jesus ein Heuchler. Wer nur so tut, als wäre er heilig, und wer sich gleichzeitig zur Aufgabe macht, darauf zu achten, ob wohl auch der andere heilig genug lebt oder sich heilig genug verhält, der ist bestenfalls scheinheilig. Jesus sagt nichts anderes als, ihr habt ein Brett vor dem Kopf. Ihr fallt doch immer wieder hin, jeder auf seine Weise. Ihr versagt, ihr werdet schuldig. Ihr versäumt es, Gutes zu tun. Wir müssen da gar nicht so weit gucken auf irgendwelche besonderen Sünden. Ihr versäumt es, Gutes zu tun und Gutes auch zu sagen. Ihr seid unfreundlich und ungeduldig und oft genug auch unbarmherzig. Und mit diesem Brett vor dem Kopf können wir tatsächlich den anderen nicht richtig sehen. Wir können nur erkennen, dass da bei dem anderen doch auch irgendwas nicht in Ordnung ist. Vielleicht nur ein Splitter. Auf jeden Fall stimmt da was nicht. Und wir meinen, wenn wir uns um diesen Splitter kümmern, um das kleine Ding, das wir da sehen, oder ihn zumindest verbal ein bisschen größer machen, indem wir mit der Person drüber reden oder gar auch mit anderen Personen drüber reden, dann würde unser Balken nicht mehr so groß erscheinen. Was meint Jesus aber damit, dass wir erst den Balken oder das Brett aus unserem eigenen Auge ziehen sollen, bevor wir den Splitter des anderen beseitigen? Sollen wir erstmal selber ganz perfekt werden, bevor wir uns um andere kümmern und sorgen können? Das wäre fatal, denn diesen Zustand werden wir in diesem Leben sicherlich nicht erreichen. Erwartet Jesus tatsächlich, dass wir selber unser eigenes Brett entfernen? Und würde uns das dann wirklich in die Lage versetzen, den Splitter aus dem Auge des anderen zu ziehen? Wäre das möglich? Ich habe den Eindruck, dass Jesus hier tatsächlich etwas fordert, und zwar absichtlich etwas fordert, was nicht möglich ist, was unmöglich ist. Wir können weder unsere eigenen Balken loswerden, noch können wir den Splitter des anderen entfernen. Gott allein ist heilig und deshalb können wir alle nicht vor ihm bestehen. Paulus beschreibt unseren Zustand in Römer 3, Vers 22 bis 24 so. Ich rede von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade, durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Gott duldet unsere Schuld nicht einfach. Und auch wir sollen nicht einfach nur unseren eigenen Mangel, unsere eigenen Fehler, unsere Bretter wahrnehmen und dann irgendwie damit weiterleben, so nach dem Motto, naja gut, wir sind ja alle Sünder. Nein, Gott nimmt unsere Fehler sehr ernst. Und zwar deshalb, weil unser Versagen, weil unsere Schuld keine echte Gemeinschaft mit ihm zulassen. Deshalb nimmt er unsere Fehler und Mängel so ernst, dass er einen Weg sucht, uns von allen Brettern zu befreien. Und so sandte er seinen Sohn Jesus in die Welt. Nicht, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wurde. So steht es in Johannes 3, Vers 17. Also auch Jesus, der doch ohne Schuld war, kam nicht, um uns zu richten. Jesus kam, um zu retten, dich und mich. Das bedeutet, dein Balken und mein Balken wurde zusammen mit den Splittern aller Menschen an ein anderes Holz genagelt, an das Kreuz, an dem Jesus selber alle unsere Hölzer getragen hat. Weder unser Lebenswandel noch unsere Leistung, nein, nur der Tod Jesu am Kreuz macht uns gerecht vor Gott und damit heilig. Nur seine Gnade und seine Barmherzigkeit versetzen uns in die Lage, vor Gott zu bestehen und echte Gemeinschaft mit ihm zu haben und auch untereinander. Wer sich selbst als einen Sünder wahrnimmt, der auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen ist, der kann sich mit anderen Sündern solidarisieren. Denn nur wer sich von Jesus selber das Brett vom Kopf wegnehmen lässt, der kann den anderen richtig sehen. Der Maßstab, den Gott an uns anlegt, heißt Liebe. Wie diese Liebe aussieht, beschreibt Paulus in 1. Korinther 13, die Verse 4 bis 7. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Mit einer solchen Liebe liebt Gott dich und mich. Und deshalb kann der Maßstab, den wir an andere anlegen, auch nur Liebe sein. Wir selber sind zu einer solchen Liebe aber nur dann fähig, wenn wir sie selber erleben, ja, wenn diese Liebe in uns lebt. Wer die Liebe und Gnade Gottes am eigenen Leib erfahren hat, der wird nicht nur unabhängig vom Urteil anderer, er wird auch fähig, den anderen mit seinen Fehlern und Schwächen anzunehmen und ihm in Liebe weiterzuhelfen, indem er auf die Barmherzigkeit Gottes hinweist. Wir dürfen den anderen zu Gott hin begleiten. Nur so kann Kritik dann zu echter Lebenshilfe werden. Wir brauchen also eine grundlegende Erneuerung, wenn wir nach diesen Maßstäben leben wollen. Wir dürfen unseren eigenen Balken, unsere Fehler und Schwächen wahrnehmen und ernst nehmen. Und dann dürfen wir damit zu Gott gehen, unsere Sünden bekennen und Vergebung erfahren. Wir dürfen die Barmherzigkeit Gottes also nicht nur denken, nicht nur darüber reden, wir dürfen sie erfahren, immer wieder neu. Das macht uns im Urteil über andere barmherzig und womöglich auch zu liebevoller Korrektur fähig. Wenn wir selber erleben, wie Jesus uns in Liebe vergibt, in Liebe wieder aufhilft, in Liebe weiterträgt und das immer wieder aufs Neue, dann können wir aufhören, unsere eigenen Mängel zu verbergen und wir können aufhören, auf die Mängel von anderen hinzuweisen. Weil wir selber jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde unseres Lebens auf Gnade und Barmherzigkeit angewiesen sind, auf Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Weil nur er alle unsere Hölzer, die Balken und die Splitter entfernen kann. Deshalb können und dürfen wir im Miteinander barmherzig und gnädig und voller Liebe sein. Was das bedeutet, beschreibt Paulus in seinem zweiten Brief an die Korinther. Er erinnert zunächst daran, dass Mose nach seiner Begegnung mit Gott eine Decke vor seinem Angesicht hängen hatte, damit die Israeliten von der Herrlichkeit Gottes in seinem Gesicht eben nicht geblendet wurden. Und Paulus sagt, bis auf den heutigen Tag hängt diese Decke vor ihren Herzen. Wenn Israel sich aber bekehrt zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan. Und dann schreibt er in 2. Korinther 3, Vers 17 bis 18, der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht, und ich würde mal hinzufügen, befreit von allen Balken und Splittern. Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel, und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen vor dem Herrn, der der Geist ist. Wir werden nicht nur befreit von all unseren Brettern, wir werden verklärt in sein Bild. Das ist echte Freiheit. Und das dürfen wir nicht nur glauben, das dürfen wir tatsächlich leben. Was auch immer in unserem Leben zu schaffen macht, Schwächen, die wir nicht überwinden, schlechte Angewohnheiten, die uns vielleicht peinlich sind, Verletzungen, die andere uns zugefügt haben, auch unsere Sorgen über die üblen Angewohnheiten von anderen, all diese Bretter, diese Hölzer, dürfen wir immer wieder zu dem einen Brett, dem Kreuz Jesu, bringen und uns von ihm befreien lassen. So werden wir verklärt in sein Bild. Und das heißt nichts anderes: Gott sieht uns so, als wären wir Jesus, sein geliebtes Kind, frei von Schuld und Fehlern und Mängeln, untadelig und gerecht und immer wieder geliebt. Und genau so dürfen wir dann auch einander begegnen. Jesus sagt in Johannes 13, Vers 34 und 35, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit ihr einander lieb haben könnt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Der Druck in der Welt, den wir kennen, im Beruf, im Freundeskreis vielleicht, in der Verwandtschaft, im öffentlichen Leben, der mag wohl weiterhin bestehen bleiben. Wir werden wohl weiterhin gemessen, gewogen und beurteilt. Und so wie unser Körper in diesem Leben immer wieder bestimmte Hilfsmittel braucht, so wird auch unser Charakter weiterhin Mängel haben. Wir werden immer wieder in unserem Denken, in unserem Reden und auch in unserem Handeln schuldig werden, vor anderen und auch vor Gott. Aber Gemeinde könnte der Raum sein, in dem wir als Geheiligte im Bewusstsein seiner Gnade leben. Gemeinde könnte der Raum sein, in dem wir zu unseren Schwächen stehen und gemeinsam daran arbeiten. Gemeinde könnte der Raum sein, in dem wir einander annehmen und lieben, so wie Christus uns angenommen und geliebt hat. Gemeinde könnte also der Raum sein, in dem wir unsere Brillen und Krücken und Zahnspangen und Hörgeräte in Liebe miteinander ertragen und immer wieder zu ihm hintragen. Und zwar so lange, bis wir dort ankommen, wo wir das alles nicht mehr brauchen. Amen.